Vis-à-vis.
Svenja Brunkhorst, ich habe Ihnen was mitgebracht. Und zwar einen Song, mit dem Sie, glaube ich, sehr schöne Erinnerungen verbinden. Wir können mal kurz reinhören. Dieser Song lief in Paris bei den Olympischen Spielen an jeder Sportstätte. Und ich weiß, dass Sie mit dem 3x3-Team eine ganz besondere Beziehung auch zu diesem Song hatten. Was für Erinnerungen kommen da hoch, wenn man das jetzt nochmal hört, an diesen Sommer 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris?
Ja, ganz besondere. Also es ist wirklich, Kishetem ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der, wir haben ihn, glaube ich, bei irgendeinem Spiel, wo wir zugeschaut haben oder davor wahrgenommen. Das war sehr, sehr besonders und ab dem Zeitpunkt war es in unserer Vierer-WG ein Song, den wir uns irgendwie manchmal zum emotional Wachwerden, so gesagt, angehört haben. Und ja, es ist was ganz Besonderes.
Ich glaube, Sie werden immer wieder mit Paris 2024 natürlich in Verbindung gebracht. Ihr Name wird immer ganz eng damit verbunden sein. Und man sieht viele junge Mädchen, die Basketball spielen, die auch zu Ihnen aufblicken. Ich habe Sie bei der Veranstaltung mal gesehen, da hatten Sie Ihre Goldmedaille auch mit. Da gab es ganz, ganz große Augen. Wie wichtig sind Vorbilder, wie Sie ja auch eine sind, für den Frauenbasketballsport?
Für den Frauenbasketball, für jede Frauensportart, aber auch in jeglichen unterschiedlichen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir weibliche Vorbilder haben, wo die jungen Mädchen, egal in welchem Bezug sie irgendwas mal machen möchten, sehen, das möchten sie machen. Und dass jetzt halt einfach Frauenbasketball so ein Thema ist, berührt mich natürlich insbesondere, weil ich auch ein weibliches Vorbild hatte und genauso sein wollte oder werden wollte und mir das in meiner Reise extrem geholfen hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten schon besondere Spielerinnen, aber die waren nicht so präsent und haben leider so eine Marlies Askamp, Anne Breitreinerin, die mein Vorbild war, war einfach nur für die, die wirklich in der Basketballszene waren, die Vorbilder. Und jetzt schaffen wir es, glaube ich, gerade immer mehr, unsere Spielerinnen auch überregional zu highlighten und darum für viele Mädchen da draußen unterschiedlichste Vorbilder zu schaffen.
Sie waren 6 Jahre alt, als die deutsche Frauennationalmannschaft Bronze geholt hat bei der Europameisterschaft. Im Jahr danach gab es die Weltmeisterschaft 1998 im eigenen Land. Man hatte damals, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, da könnte was entstehen. Aber irgendwie ist der Hype total verebbt. Was ist damals vielleicht schiefgelaufen?
Das ist schwierig zu sagen, aber genau diese Gespräche hatte ich auch mit Marlies Askamp vor kurzem. Da haben wir uns bei der 75-Jahr-Feier vom Deutschen Basketballbund getroffen und sie sagt auch, für sie ist es ein absolutes Déjà-vu, was gerade passiert. Genau die gleichen Abläufe wieder, EM, große Erfolge, WM zu Hause. Und 20 Jahre war dann einfach nichts. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass wir das schaffen, dass es nicht genau das Gleiche passiert. Ich kann nicht sagen, was da damals passiert ist. Ich glaube auch, das ist ein großer Aspekt, den wir im Hinterkopf haben sollten, weil jetzt ist der Fokus ganz klar auf Heim-EM, Heim-WM, aber keiner redet über 27, 28, 29 danach. Also alle richten sich darauf aus und ich glaube, da müssen wir wirklich extrem aufpassen. Was ist danach? Es geht weiter. Wir haben viele junge Mädchen, die jetzt so gut sind, was ist für die nächsten Generationen? Und da müssen wir wirklich extrem aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie damals.
Sie haben Vorbilder gerade angesprochen. Niara Sabali, Satu Sabali, die beiden Schwestern aus Berlin, Leonie Fiebig, das sind so ein bisschen die jungen Aushängeschilder des deutschen Basketballs gerade. Alle drei spielen aber nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in anderen Vereinen in der Welt, wenn die Saison dort zu Ende ist. Warum spielen diese Frauen nicht in Deutschland? Wie kann man das erklären?
Es hat viel damit zu tun, wie stark die unterschiedlichen Ligen sind. Also die spanische, türkische, französische Liga ist einfach vom Finanziellen, von der Aufmerksamkeit, von der Professionalität einfach in einem ganz anderen Stadion als die deutsche Liga. Darum sind diese Topspielerinnen aktuell leider nicht in der deutschen Liga. Da muss extrem viel gemacht werden, dass wir irgendwann schaffen, dass wir diese Perspektiven diesen Spielerinnen auch ermöglichen, weil ich glaube schon, dass auch viele sich vorstellen könnten, irgendwann in Deutschland zu spielen, aber da muss halt einfach das Produkt, wie man es immer so schön sagt, deutscher Frauenbasketball einfach ganz, ganz anders sein. Das ist als der Stellenwert im Sport, in der Gesellschaft ist einfach noch nicht so angekommen. Wir sehen, dass wir leider noch in sehr vielen Sporthallen in Deutschland spielen, wo sie in Spanien, ich habe letztens das Halbfinalspiel von Valencia gegen habe nie da geguckt, wo Leonie Fiebig spielt. Und da ist einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer, ich glaube, es geht an die 4.000, 5.000, vielleicht sogar mehr. Perfekte Halle, perfekte Bedingungen, unglaublich gute Vermarktung nach außen. Da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und ja, natürlich auch das Finanzielle ist ein großer Faktor. Hier in Deutschland ist es halt einfach noch so, dass in den meisten Vereinen die Spielerinnen nebenbei noch arbeiten oder studieren, um einfach diese Professionalität ist einfach noch ganz, ganz weit weg.
Sie hören das rbb24-Inforadio vis-à-vis mit Svenja Brunkhorst, verantwortlich für den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Svenja, Sie haben gerade eben schon gesagt, man guckt über den Tellerrand hinaus und schaut, wo kann man sich neue Eindrücke, neue Ideen holen, was die Professionalisierung des deutschen Frauenbasketballs angeht. Welche Rolle können Sie in all dem spielen, jetzt bei Alba Berlin? Also angucken und Eindrücke entdecken ist ja das eine, aber was können Sie am Ende dann auch umsetzen?
Ja, ich muss natürlich die treibende Kraft auch hier bei Alba Berlin sein. Also ich glaube, das ist, so ist auch Teil meiner Stelle. Natürlich ist das... bin ich auch noch so ein bisschen in der Findungsphase von vielen Sachen und habe hier auch noch viele Freiheiten. Aber ich bin auch die Ansprechpartnerin für Verband, für die Liga, wie man halt einfach mit unterschiedlichen Kommissionen halt Sachen weiterentwickelt. Und da versuche ich natürlich als treibende Faktorin, so gesagt, das Alba Berlin am bestmöglich zu präsentieren und das aber auch für uns umzusetzen, weil wir reden ja auch darüber, wir sind in der dritten Saison jetzt gewesen in der ersten Liga und ich glaube, wir haben auch noch sehr viele Baustellen, die wir hier erstmal intern regeln müssen, wie wir es weiterentwickeln, weil es alles sehr schnell stetig nach oben gegangen ist, aber wir müssen natürlich auch noch vieles aufbauen, wie wir unsere Leistungsteams, unsere Struktur im weiblichen Bereich ausbauen. Also es ist nicht nur gucken, wie es außerhalb ist, aber ich glaube, dass das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, dass wir drumherum arbeiten. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass Alba Berlin ja auch hier in Berlin sehr viel mit Partnervereinen zusammenarbeitet, weil im Endeffekt wir profitieren alle nur davon, wenn alles drumherum weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, da werde ich eine treibende Funktion sein, dass ich da halt versuche, genau diese Strukturen, die wir erarbeiten als Team, dann umzusetzen und natürlich wahrscheinlich die Stimme nach außen bin, die auch ganz klar an überall mal klopft und sagt, hey, wir müssen das und das machen.
Hilft bei solchen Gesprächen auch ein Stück weit der Bekanntheitsgrad, die Goldmedaille von Paris, die vielen medialen Auftritte? Macht es das ein bisschen einfacher in diesen Gesprächen? Ist das vielleicht auch ein Türöffner?
Auf jeden Fall. Und das habe ich auch so für mich angenommen, weil man ist jetzt auf jeden Fall bei vielen Fortbildungen. Und natürlich werde ich da eingeladen, weil ich diese Olympiamedaille habe und Leute hören mir auch anders zu. Aber genau das habe ich immer gehofft, dass ich irgendwann diese Stimme auch habe und dass mir Leute zuhören. Und jetzt habe ich die Chance, das in jegliche Art zu nutzen. Und da muss ich natürlich jetzt schlau agieren, wie ich das halt irgendwie für Alba Berlin, für den Frauenbasketball nutzen kann. Und diese Möglichkeit, die man jetzt irgendwie vielleicht einmalig hat, auch vernünftig nutzt.
Weltmeisterschaft 2026 hier in Berlin. Max-Schmeling-Halle unter anderem ein Spielort mit 9.000 Plätzen. Was ist so ein bisschen bei Ihnen auch die Hoffnung für dieses große Turnier, was den deutschen Frauenbasketball angeht?
Also erstmal ist das was Unglaubliches, eine Heim-WM zu haben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine einmalige Chance. Ich glaube, aktuell ist der Frauenbasketball wirklich am Kommen. Wir haben es gesehen, die letzte Weltmeisterschaft in Australien hat Rekorde geknackt. Und dann kommen diese Top-Spielerinnen, die man jetzt überall sieht, mit einer Caitlin Clark hoffentlich, nach Berlin. Und wir haben aber auch selber so viele tolle Spielerinnen in einer Stadt, wo Basketball, glaube ich, sehr prädestiniert ist mit Kultur, mit Musik, mit allen diesen ganzen Verbindungen. Und darum ist es sehr, sehr besonders, eine einmalige Chance, vor heimischem Publikum eine Weltmeisterschaft zu spielen. Ist wirklich, also ich verliere mich da total, weil ich es einfach unglaublich besonders finde.
Ihre Goldmedaille in Paris war die erste für den Deutschen Basketballbund bei Olympischen Spielen. Von Ihrem Gefühl her war es die letzte für eine lange Zeit oder kommt da in Zukunft noch was vom deutschen Basketball?
Ich glaube, das war die erste von vielen. Ich glaube, wir haben, das haben ja auch die Spielerinnen schon gesagt, ich habe mich auch einmal schon mal aus dem Fenster gelehnt, dass ich da wirklich dran glaube, dass diese Generation, die wir da gerade haben, eine Medaille holen kann. Egal, ob es jetzt EM, WM oder irgendwann Olympia wieder ist. Und wir haben genauso viel Talent auf der männlichen Seite. Also ich glaube, dass da aktuell sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wurde von jahrelang, dass wir jetzt gerade an diesem Hoch sind. Und das ist wirklich besonders zu sehen, dass die Qualität wirklich in die Breite geht und dass es nicht nur Vereine sind, die Top-Talente sind. Und da müssen wir was machen. Wie schaffen wir das, diese Talentförderung breiter zu schaffen? Weil ich glaube, diese goldene Generation, die jetzt nachkommt, die waren vereinzelt irgendwo Spielerinnen, die zur gleichen Zeit sehr gut waren. Und jetzt haben wir aber über mehrere Jahrgänge wirklich, wirklich viel Qualität. Und da müssen wir extrem viel machen, dass das weiter so entwickelt ist. Weil dann haben wir wirklich eine Chance, auch in den nächsten Jahren konstant bei Europameisterschaften dabei zu sein. Ja, das aber auf einer nachhaltigen, langfristigen Ebene. Und dann kann es nämlich auch sein, dass wir auch dann die Frauen-Bundesliga hier halt einfach weiterentwickeln, weil wir einfach so viel Qualität haben, dass wir die überall bespielen können und dass die Spielerinnen halt hier auch in Deutschland sich weiterentwickeln können.
Klingt nach einer interessanten Zukunft für den deutschen Basketball und vor allen Dingen auch für den Frauenbasketball. Svenja Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.